Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Und das sind heute unsere Themen. Wir schauen zunächst auf die Situation im fairen Handel. Da gibt es gute Nachrichten. Die Umsatzzahlen von Fairtrade-Produkten sind im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Weniger gute Nachrichten gibt es von der Politik. Bundeskanzler Merz möchte sowohl das deutsche Lieferkettengesetz als auch die europäische Lieferkettenrichtlinie abschaffen. Mehr dazu gleich. In der zweiten Hälfte der Sendung berichten wir von einer Veranstaltung aus der Seidelvilla. Im Rahmen der Klimapartnerschaft der Stadt München mit dem indigenen Volk der Ashaninka sind Janet Velasco Castillo und Melqui Uhrmann Delgadillo nach München gekommen, um ihre Anliegen zu erörtern und über ihre Probleme zu sprechen, mit denen sie im peruanischen Regenwald zu kämpfen haben.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wenn es nach der künftigen Bundesregierung geht, soll das deutsche Lieferkettengesetz wieder abgeschafft werden, das ja erst im Jahr 2023 in Kraft trat. Das Gesetz soll verhindern, dass es entlang der Lieferkette bzw. Wertschöpfungskette von größeren Unternehmen zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen kommt. Im Gesetz enthalten sind Berichtspflichten und Sorgfaltspflichten für Unternehmen sowie Beschwerdestellen, an die sich Betroffene oder auch NGOs wenden können. Begründet wird die Abschaffung gerne und oft mit Bürokratieabbau. Man könnte aber auch vom Abbau von Menschenrechten für ArbeiterInnen im globalen Süden sprechen. Auch die im letzten Jahr verabschiedete europäische Lieferkettenrichtlinie ist unter Druck. Am 3. April hat das EU-Parlament für eine einjährige Verschiebung der Lieferkettenrichtlinie gestimmt. In Kraft treten sollte sie in den EU-Mitgliedstaaten eigentlich bis Juli 2026 und ab 2027 sollte sie zumindest für sehr große Unternehmen in der EU gelten. In der Lieferkettenrichtlinie werden Unternehmen zur Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien und Menschenrechten verpflichtet. Derzeit aber versuchen EU-Kommission sowie die Konservativen und Liberalen im EU-Parlament die Bestimmungen aufzuweichen. Die neue Bundesregierung spricht im Koalitionsvertrag davon, dass die europäische Lieferkettenrichtlinie bürokratiearm und vollzugsfreundlich umgesetzt werden soll. Bundeskanzler Friedrich Merz will noch nicht mal das. Er hat vorletzte Woche auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt, Zitat, wir werden in Deutschland das nationale Gesetz aufheben. Ich erwarte auch von der Europäischen Union, dass sie diesen Schritt nachvollzieht und diese Richtlinie wirklich aufhebt. Zitat Ende. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland hat 2024 einen neuen Rekord erreicht. Dies berichtete Fairtrade Deutschland im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz am 6. Mai. Und da hören wir jetzt ganz kurz mal rein, was Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei Fairtrade Deutschland, zu berichten hat.
Beginnen möchte ich da mit dem Umsatz. Der hat sich entwickelt von 2023 auf 2024 von 2,56 Milliarden Euro auf 2,9 Milliarden Euro in 2024. Sehr, sehr positive Entwicklung, insgesamt plus 13% zum Vorjahr. Man muss dazu sagen, natürlich hat sich alles verteuert und wir haben deswegen auch den Wert bereinigt, einmal um die Inflationsrate mitgebracht. Da hat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr auf 2,73 Milliarden Euro verbessert und immer noch ein Plus von 6,8%. Verbunden mit dem Umsatz stieg auch der Pro-Kopf-Konsum pro Jahr von 30 Euro in 2023 auf 34,50 Euro in 2024 pro Bundesbürger. Wenn wir auf den Absatz blicken, das ist ja auch der relevantere Wert für unsere Produzenten, stieg dieser deutlich von 261.000 Tonnen in 2023 auf 273.000 Tonnen in 2024, also plus 4,7%. Wachstumstreiber sind hierbei ganz klar die Discounter, ganz knapp vor den Supermärkten. Und das stärkste Wachstum für sich zeichnen dabei die Drogeriemärkte. Interessant, denke ich, auch zu wissen, ist, der Bio-Anteil von Fairtrade-Lebensmitteln im deutschen Markt stieg von 57,5% auf 59,2%, also knapp 60% der Artikel in Deutschland, die Fairtrade gesiegelt sind, sind auch bio gesiegelt. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Produktkategorien an. Beginnen würde ich mit Kaffee. Kaffee hat sich insgesamt sehr positiv entwickelt, und zwar 6,3% plus zum Vorjahr auf einen Wert von 24.660 Tonnen Röstkaffee. Das ist besonders daher interessant, auch für uns, und spannend, weil das Ganze gegen einen nicht so positiv sich entwickelnden und fast schon rückläufig entwickelnden Kaffeemarkt gesehen werden muss. Darüber hinaus sind die Kaffeepreise aktuell sehr hoch, und deswegen freuen wir uns ganz besonders darüber, gerade im Lebensmitteleinzelhandel neue Produkte zu sehen, aber auch im Bereich der Markenartikler vielfältig neue Artikel zu sehen. Und ja, wir sind gespannt, wie sich das Jahr 2025 entwickelt. Schauen wir auf den Kakao. Kakao entwickelt sich zum Vorjahr um 11%, ein sattes Plus, ein Wachstum auf 89.000 Tonnen Kakaobohnen. Wir sind damit bei einem Marktanteil von 20,7% angelangt. Auch hier, wie beim Kaffee, ein insgesamt rückläufiger Markt, weswegen das Wachstum plus 11% zum Vorjahr nochmal einen ganz besonderen Stellenwert bekommt. Hier gibt es einen Trend aktuell, der uns doch beschäftigt, und zwar ist es die Tendenz, darüber nachzudenken, vor dem Hintergrund der hohen Kakaopreise Rezepturen anzupassen und auf Schokoalternativen zu gehen. Wir beobachten das ja ganz intensiv, weil für uns und vor allem die Kakaobauern, die wir vertreten, natürlich der Trend zu weniger Kakao in Artikeln keine guten Vorzeichen sind. Schauen wir auf Baumwolle und Textilien, eine Kategorie, die sich im Gegensatz zu den anderen nicht ganz so positiv entwickelt hat. Wir sind hier mit einem leichten Minus in 2024, 1,1%. 15,8 Millionen Textilien wurden mit Fairtrade-Siegel verkauft. Gehen wir auf die Bananen und Südfrüchte, aber eben allen voran auf die Bananen. Diese haben sich entwickelt mit plus 6,8% zum Vorjahr, ebenfalls ein sattes Wachstum und ein Marktanteil von 16%. Gesamtvolumen, das abgesetzt wurde mit Fairtrade-Siegel, 121.770 Tonnen. Schauen wir noch einmal auf die Blumen, davon die Rosen, der wesentliche Artikel. 508,8 Millionen Stiele wurden 2024 verkauft, ein sattes Plus von 9,7% zum Vorjahr. Insgesamt, wenn man auf den Marktanteil schaut, sind wir damit jetzt angelangt bei 44,5%. Darüber hinaus noch ein paar Zahlen, die ich mitgebracht habe, und zwar einmal die Produktanzahl. Die liegt konstant hoch bei 8.700 Produkten mit Fairtrade-Siegel im deutschen Markt. Die Anzahl der Lizenzpartner ebenfalls konstant bei 576 Partnern, die Fairtrade-Produkte in Deutschland verkaufen. Zum Abschluss bleibt noch zu sagen, wir haben wie jede zwei Jahre neue Marktforschungsergebnisse bekommen. Wir machen das zusammen mit unserem Partner Globescan, und diese bestätigen erneut in 2024 die sehr hohe Markenbekanntheit von 89% für das Fairtrade-Siegel im deutschen Markt. Also 9 von 10 Verbraucher kennen uns. Das Vertrauen, auch abgefragt von denen, die uns kennen, ist ebenfalls weiterhin sehr hoch mit 81% in 2024. Als letztes bleibt mir noch ein kleiner Blick nach vorne. Natürlich sehen auch wir die vielen Krisen in dieser Welt und leider auch anhaltende Krisen. Und wir sind trotzdem positiv für 2025 und sehen ein leichtes Wachstum.
Das sind in der Tat erfreuliche Nachrichten von Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei Fairtrade. Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland 2024 ist um 13% auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Angesichts eines Einzelhandelsumsatz von 663,8 Milliarden Euro insgesamt in Deutschland relativieren sich die erwähnten Erfolge doch ein bisschen. Der Umsatz von Fairtrade-Produkten am Gesamtvolumen liegt unter einem halben Prozent. Ein Tropfen auf den heißen Stein, aber immerhin. Und trotz all dem kann der faire Handel natürlich helfen, dass Produkte wie Kaffee, Kakao, Bananen, Tee, Reis, Zucker, Säfte, Honig, Wein und andere Lebensmittel, darüber hinaus Textilien, Blumen, Kosmetik, Handwerksprodukte und vieles mehr unter Beachtung menschenrechtlicher Standards und faireren Arbeitsbedingungen produziert werden. Fairtrade steht für langfristige Handelsbeziehungen mit den ProduzentInnen im globalen Süden, zahlt einen garantierten Mindestpreis und dazu kommt dann noch eine Fairtrade-Prämie. Was das ist, erfahren wir jetzt von Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland. Bevor sie darüber spricht, weist sie noch auf eine große Gefahr für alle Kooperativen und ProduzentInnen im globalen Süden hin. Und das ist der Klimawandel.
Wir hatten im letzten Jahr Ernterückgänge bei Kaffee und Kakao. Die Wetterbedingungen waren so unvorhersehbar mit Starkregen, mit Dürren, mit Frost, dass wir in beiden Kategorien ungefähr 30% Ernterückgänge hatten. Die sind ganz deutlich auf die Klimakrise zurückzuführen. Dazu kommt, dass die Bauern, die diese Produkte anbauen, nicht die finanziellen Ressourcen und Rücklagen haben, dass sie sich gegen diese Herausforderung stemmen können. Das hat dazu geführt, dass die Produkte auf dem Weltmarkt in immense Höhen gestiegen sind. Die Weltmarktpreise für Kakao und für Kaffee haben nie dagesehene Höhen erreicht. Wenn ich heute auf den Weltmarkt schaue, dann kostet ein englisches Pfund Kaffee $3,95. Das ist ungefähr doppelt so viel wie vor 2 Jahren. Und der Kakao kostet 8.440 US-Dollar pro Tonne. Da sind wir ungefähr 3-mal so hoch wie vor 2 Jahren. Das Traurige an diesen hohen Preisen ist, dass sie auf Spekulation zurückzuführen sind, dass diese Preise nicht 1:1 bei den Bauern ankommen. Und dass daher es weiterhin notwendig ist, dass wir ein System zur Verfügung stellen, wo wir auf Augenhöhe gemeinsam mit Produzenten, mit Kooperativen, mit nachhaltig wirkenden Plantagen zusammenarbeiten, um wirklich an diesen Produkten zu arbeiten. Was macht Fairtrade? Fairtrade muss bei solchen hohen Weltmarktpreisen auch diesen hohen Preis für die Produkte zahlen. Aber darüber hinaus wird auch eine Fairtrade-Prämie gezahlt. Die Fairtrade-Prämie ist, wenn wir den Kakao anschauen, kommt auf die ganz normale, den ganz normalen Weltmarktpreis, 240 US-Dollar pro Tonne, wird zusätzlich gezahlt. Und wenn wir den Kaffee anschauen, sind wir bei 20 US-Cent pro englischem Pfund. Diese Prämien über alle Produkte hinweggerechnet erwirtschafteten alleine auf dem deutschen Markt 44 Millionen Euro. Das sind 2 Millionen mehr als letztes Jahr. Dieses Geld können die Produzentenorganisationen selbstständig nutzen. Das heißt, sie entscheiden darüber, wie das Geld investiert wird. Es gibt seitens Fairtrade Leitlinien und Vorgaben. Zum Beispiel im Kaffeestandard wird vorgegeben, dass diese Prämie dafür genutzt wird, ein Viertel davon, um in Produktivität zu investieren. Es gibt auf der anderen Seite bei Fairtrade eine agrarökologische Policy, die den Produzentenorganisationen Leitlinien vorgibt, wie sie resilientere Lieferketten bei diesem Klimawandel aufbauen können. Fairtrade-Organisationen oder Fairtrade-Kooperativen entscheiden, wie sie das Geld einsetzen. Ich hatte die Chance, letzten Monat in der Dominikanischen Republik zu sein. Und ich habe gesehen, dass Kakao-Kooperativen einerseits in Biodiversität investieren, andererseits in soziale Themen, wie zum Beispiel den Graben eines Brunnens oder die Möglichkeit einer Wasserversorgung, sodass die Kakaobäuerin nicht mehr jeden Tag 2 Stunden zum Brunnen gehen muss, um sich zu versorgen, sondern dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Etwas, was für uns ganz normal ist.
Soweit Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland zur Fairtrade-Prämie, die, wie sie sagt, jede ProduzentInnenorganisation selbstständig nutzen und darüber entscheiden kann, wie das Geld investiert wird. Dass dem nicht ganz so ist, schildert sie dann aber gleich selbst im Anschluss, indem sie vorhin auf die Leitlinien und Vorgaben, wie das Geld genutzt werden muss, hinwies. Ein Widerspruch, oder? Auch der garantierte Mindestpreis, den Fairtrade dem ProduzentInnen zahlt und der höher ist als der Preis im konventionellen Handel, reicht oft nicht zum Leben. Worauf vor nicht allzu langer Zeit Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene hinwies. Wir hören einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt aus seinem Vortrag im Münchner Zukunftssalon.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber Fairtrade macht doch Mindestpreise. Also ich arbeite ja sehr viel zu Kakao, also auch der Mindestpreis, den Fairtrade für Kakao hat, ist weit davon weg, existenzsichernde Einkommen zu garantieren. Und wenn man Fairtrade fragt, warum hebt ihr den Mindestpreis nicht an, dann wird Fairtrade sagen, dann springen uns die Kunden ab, die Fairtrade-zertifizierte Produkte nehmen.
Ein Mindestpreis ist gut, aber ihr habt es gehört, er reicht nicht. Existenzsichernde Einkommen wären besser. Trotzdem ist und bleibt der faire Handel eine wichtige Alternative zum konventionellen Handel. Wenn Bundeskanzler Merz nun verlangt, sowohl das deutsche Lieferkettengesetz als auch die europäische Lieferkettenrichtlinie abzuschaffen, sind das wirklich schlechte Nachrichten für Menschenrechts- und Umweltschutz im globalen Süden. Und auch beim Thema Klimawandel hören wir von der Bundesregierung zwar viele Worte, wie wichtig ihnen der Klimaschutz sei, aber wie Klimaschutz in den nächsten 4 Jahren praktisch umgesetzt werden soll, davon ist nur wenig zu hören. Aktiv wird die Bundesregierung vor allem beim Thema Migration. Grenzen dicht heißt nun hierzulande die Devise. Die nicht unwichtige Frage, warum Menschen fliehen, warum sie sich auf den Weg nach Europa machen, ist dagegen kein Thema mehr. Christoph Dallmayr von der Kinderrechtsorganisation Terdesom erläutert die Zusammenhänge.
Vielleicht darf ich da mal kurz ausholen, was uns wirklich betreffen wird in der Zukunft. Das wird sicherlich auch Migration sein, aber das ist ja ein Folgethema. Sie müssen sich vorstellen, in Afrika werden die landwirtschaftlichen Erträge dank des Klimawandels sinken. Auf der anderen Seite haben die einen unglaublichen Bevölkerungsdruck, der weiter anwächst. Ich habe jetzt gerade gelesen, Nigeria wird in wenigen Jahren, in weniger als 10 Jahren so viele Menschen haben wie die ganze EU. Ja, und immer weniger zu essen. Was machen die? Setzen sie sich in die Sahara, die immer weiter nach Süden vordringt, und verhungern? Nein, die werden natürlich Alternativen suchen. Und das wird eine sehr, sehr stark steigende Migration sein. Also der Klimawandel beschäftigt mich persönlich. Ich habe 3 Kinder und jetzt seit kurzem einen Enkel. Welche Welt will ich denen übergeben? Und deswegen bin ich sehr stark dahinterher, dass man den Ursachen arbeitet. Und das ist natürlich ein Terdesom mit dem Logo eines Wassertropfens. Kann es nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein, was wir tun. Aber wir wollen das Bewusstsein dafür, wo wir die Erde beeinflussen, und zwar negativ beeinflussen, wo wir daran arbeiten können. Und ich akzeptiere ein Argument nicht, ja, was nützt, wenn Deutschland was macht? Nein, jeder Mensch zählt. Das heißt, wir müssen unseren Beitrag leisten auf der Erde.
Soweit Christoph Dallmayr von der Kinderrechtsorganisation Terdesom. Nochmal zurück nach Deutschland. Fairtrade hat das Marktforschungsinstitut YouGov beauftragt, der Frage nachzugehen, wie fair ist Deutschland? Dr. Robert Ketschkes, Senior Insights Director bei YouGov Shoppers Intelligence, hat ein paar Antworten.
Gehen wir zunächst erstmal auf die generelle Dimension der Nachhaltigkeit, also Klima betreffend. Wie kann ich CO2-Ausstoß reduzieren? Und hier gibt es ganz interessante Nuancen, die wir betrachten sollten. Beispielsweise stimmen ihm halt sehr viele Menschen zu, dass sie versuchen, wenn sie Lebensmittel kaufen, möglichst Verschwendung zu minimieren, zu vermeiden. Das ist fast trivial, da würden Sie wahrscheinlich auch alle zustimmen. Wichtig ist aber hier zu sehen, dass in Ostdeutschland die Zustimmung sehr viel größer ist als in Westdeutschland. Umgekehrt ist es bei Absichtserklärungen, dass man stärker auf nachhaltige Produkte achtet, dass man stärker auf Fairtrade-Produkte achtet und diese Dinge, da ist etwas stärker die Zustimmung im Westdeutschland. So dass man das, wenn man es zusammenfassen möchte, im Prinzip sagen könnte, in Ostdeutschland ist der Konsum stärker nachhaltig orientiert, in Westdeutschland ist der Kauf stärker nachhaltig orientiert. Das ist ganz entscheidend und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass sozusagen das, was ich genau tue, im Ostdeutschland eine höhere Relevanz hat. Und der zweite Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist der andere Bereich der Nachhaltigkeit, nämlich Fair Trade. Und hier muss man sagen, fairer Handel, Produkte zu kaufen, die ohne Ausbeutung der Menschen produziert werden, das ist drei Viertel der Bevölkerung extrem wichtig. Sie achten alle sehr, sehr, sehr stark darauf. Und das hat eben halt eine ganz große Bedeutung. Und Menschen wollen es auch umsetzen. Vor allen Dingen in den Städten passiert das. Im ländlichen Bereich ist der Kauf von Fairtrade-Produkten auch sehr hoch, aber etwas geringer. Und hier müssen wir uns darüber unterhalten, ob es unterschiedliche Fairness-Begriffe gibt. Also es gibt eine Fairness seinen eigenen Landwirt gegenüber im ländlichen Raum und die Fairness des globalen Landwirtes. Und dieses Ausbalancieren ist im ländlichen Raum viel stärker als im städtischen Raum, wo eher global gedacht sind, wo wir die hohen Menschen mit hoher Ausbildung haben, die global denken. Im ländlichen Raum haben wir eher den lokalen Bereich. Und hier gibt's große Potenziale auch für Fairtrade, hier weiter reinzugehen, hier stärker reinzugehen und die Menschen dafür zu überzeugen, noch stärker die Produkte zu konsumieren. Eine große Herausforderung ist natürlich der Preis. Weil daran scheitert es häufig bei vielen Menschen, dass die Preise zu hoch sind. Und Sie hatten es geschildert, die Kakaopreise gehen hoch, weil die Rohstoffpreise hochgehen. Der Kaffeepreis geht hoch, weil die Kaffeepreise hochgehen. Und auch die Fairtrade-Produkte müssen da mitgehen. Und hier muss man schauen, wie man dieses Ganze in den Markt weiter platzieren kann, um eben halt die Dynamik, die geschildert wurde, noch weiter zu verstärken.
Das war ein kurzer Auszug aus der Präsentation von Robert Ketschkes, Senior Insights Director bei YouGov Shoppers Intelligence, über die Frage, wie fair ist Deutschland? Wir waren dabei auf der Jahrespressekonferenz von Fairtrade Deutschland am 6. Mai.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben Lora München auf der 92.4 eingeschaltet und Sie hören die zweite Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Klimaschutz im peruanischen Regenwald. Delegierte der Ashaninka teilen ihre Perspektiven. So der Titel einer Veranstaltung, die am 14. Mai in der Münchner Seidelvilla stattgefunden hat. Im Rahmen der Klimapartnerschaft der Stadt München mit dem indigenen Volk der Ashaninka sind Janet Velasco Castillo und Melky Uhrmann Delgadillo nach München gekommen, um ihre Anliegen zu erörtern und über ihre Probleme zu sprechen, mit denen sie im Regenwald zu kämpfen haben. Beide leben am Fluss Ene im Amazonasgebiet in Peru und vertreten die Organisation CARE. Das heißt Central Ashaninka del Rio Ene. Das ist ein Zusammenschluss von 45 Ashaninka-Gemeinden am Fluss Ene. Die Ashaninka sind mit 90.000 Menschen das größte indigene Volk im Regenwald Perus. Bevor wir mehr von den beiden hören, erläutert Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt des Referats für Klima- und Umweltschutz der Stadt München, was es mit der Klimapartnerschaft der Stadt mit den Ashaninka auf sich hat.
Die Klimapartnerschaft mit dem indigenen Volk der Ashaninka gibt es seit nun 28 Jahren. Und Hintergrund ist einfach, Anfang der 90er Jahre ist die Stadt München Mitglied geworden im Europäischen Klimabündnis. Mittlerweile sind es fast 2000 Städte, Gemeinden, Landkreise, die im Europäischen Klimabündnis Mitglied sind. Und das Ziel vom Klimabündnis ist zum einen, den Klimaschutz auf lokaler Ebene voranzubringen. Es ist eine Säule und die andere Säule ist aber auch, das Klimabündnis regt dazu an oder fordert Städte auch auf, Klimapartnerschaften mit indigenen Völkern in Amazonien, also im amazonischen Regenwald, aufzubauen und voranzubringen. Also zum einen ist natürlich, dass die Städte hier dort indigene Menschen oder die indigenen Völker unterstützen und so hat München dann die Partnerschaft aufgebaut, aber natürlich auch gemeinsam zu überlegen, wie kann man den amazonischen Regenwald schützen? Und die Partnerschaft in München mit den Aschaninka wird sowohl vom zivilgesellschaftlichen Netzwerk Nord-Süd-Forum München für eine solidarische Welt getragen und eben der Stadt München.
Sagt Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt des Referats für Klima- und Umweltschutz der Stadt München. Als nächstes hören wir Janette Velasco-Castillo. Sie stellt die Organisation CARE vor. Übersetzerin ist Friederike Goschenhofer.
La Central Aschaninka del Río N es una organización política indígena, pues que agrupa 45 comunidades en el distrito de Río Tambo, Pangoa y Masamari, en la provincia de Satipo, en la región Junín, en Perú.
Die Organisation CARE ist eine indigene Organisation, die 45 Gemeinden am Rio Ene und anderen Flüssen vereint im Distrikt Río Tambo, Mazamari und Pangoa in der Provinz Satipo und im Departement Junín in Peru.
La Organisation CARE ya más de 29 años trabajando en comprometidos también en la gobernanza y el desarrollo sostenible para el pueblo Aschaninka de la cuenca del río N.
Seit 29 Jahren arbeiten wir in der Organisation und Selbstverwaltung und in der nachhaltigen Entwicklung der Völker am río N.
Como organización también somos una organización sin fines de lucro.
Also wir sind eine gemeinnützige Organisation.
Como ven en la imagen, ¿no? En la presentación, está ubicada pues Perú en el América del Sur, ¿no? Y ahí pues está nuestras comunidades, como bien les he dicho, más conocido como el Braen.
Die Lage in Peru, in Südamerika. Und hier in Peru, das Rote Gebiet, ist unser Siedlungsgebiet. Und zwar vor allem im Flussgebiet des Rio Ene.
Nuestra cuenca está declarado como estado de emergencia, ¿no? Mm-hmm.
Also wir sind ein Notstandsgebiet, Ausnahmezustand.
Es porque en los años 80 y 90 hemos sufrido el pueblo Aschaninka el conflicto armado de Sendero Luminoso.
Und zwar, weil in den 80er und 90er Jahren wir als indigenes Volk besonders unter dem bewaffneten Konflikt zwischen Militär und Sendero Luminoso gelitten haben.
Hay muchas, también varias amenazas y también tenemos algunos desafíos que venimos trabajando como organización.
Also es gab konkrete Bedrohungen gegen uns und daraus haben sich Herausforderungen für uns ergeben.
Como les decía, la base de la organización CARE pues agrupa 45 comunidades del pueblo Aschaninka en la cuenca.
Wie bereits genannt, ist die Grundlage für unsere Organisation der Zusammenschluss der 45 Dörfer der Aschaninka am Rio N.
Como les decía, nuestra organización tenemos muchos desafíos.
Also wir haben viele Herausforderungen.
En estos últimos años, ¿no? Ahora tenemos trabajando los 10 desafíos. Dentro de ellos, pues, está territorio, seguridad, educación, economía indígena, salud, clima, nutrición, mujer y joven.
Also wir haben in letzter Zeit 10 Herausforderungen identifiziert. In diesen Bereichen arbeiten wir. Sicherheit, Gesundheit, Hilfe für Frauen, Schutz unseres Gebietes, um nur einige zu nennen.
Sí, ahí en la imagen, la primera imagen es el nuestro presidente de la organización. Pues en la junta directiva somos 5, ¿no? De mi persona y una hermana más. Y el que lidera, pues, llevando la presidencia es el hermano Ángel Pedro Valerio.
Das hier ist Ángel Pedro Valerio, links oben. Das ist der Chef der Anführer von CARE. Und wir sind insgesamt 5 Personen im Vorstand, in der Führung der Organisation. Unter anderem ich.
Sí, ahí como le decía, pues no, algunas imágenes que tenemos, me gustaría compartir más imágenes, cómo vivimos nuestra realidad, nuestra comunidad, pero son algunas que hemos traído, ¿no? Para compartir con ustedes. Como ven allá también, así es nuestras viviendas, que son construidas con materiales de nuestro bosque.
Also ich könnte noch mehr Fotos zeigen. Ich möchte sie einfach mit Ihnen teilen, damit Sie einen Eindruck bekommen. Hier rechts oben ist zu sehen, wie wir wohnen. Die Wohnhäuser sind aus Material des Regenwaldes gebaut.
Para nosotros como organización también, la mujer cumple un rol muy importante. Por ejemplo, aquí como ven, nuestros hermanos socios de nuestra actualmente cooperativa Kemito N. Es una cooperativa Shaninka.
Also bei uns haben die Frauen eine wichtige Rolle. Hier rechts unten sind die Mitglieder der Kooperative Kemito N zu sehen, wo wir unsere regionalen Produkte bearbeiten.
Eso nos permite a que nuestros hermanos también desde 2010 hemos pensado que ellos también puedan también producir sus productos como el cacao y el café para poder tener ingresos económicos así cubrir sus gastos de la familia.
Die Idee der Kooperative, die seit 2010 existiert, ist, dass unsere Brüder und Schwestern Produkte aus dem Regenwald selber verarbeiten können und auch verkaufen können und davon leben können, vor allem Kakao.
Así como vieron en los primeros imágenes, cómo está nuestro territorio, tenemos bastante bosque y pues con este producto que hacemos el trabajo de cacao y café. Y también es amigable con la naturaleza, ¿no?
Also, Sie haben ja schon gesehen, bei uns gibt's viel Wald und diese Produkte, der Anbau von Kakao und Kaffee ist eine ökologische Bewirtschaftungsweise.
Sagt Janet Velasco Castillo in der Münchner Seidelvilla über das indigene Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Melki Uhrmann Delgadillo spricht dann als nächstes über die konkreten und aktuellen Probleme der Ashaninka.
Y el primer problema que nos toca como pueblo indígena es la tala ilegal y el incendio forestales que hay dentro de nuestro territorio del pueblo indígena.
Ja, also unser Hauptproblem, unser erstes Hauptproblem ist die illegale Abholzung und auch Waldbrände, die von außen gelegt werden in unserem Gebiet.
Este problema, como por ejemplo el tema de los incendios forestales, esto ha hecho que el cambio climático nos afecte como pueblo indígena.
Diese Waldbrände haben zur Folge, dass wir den Klimawandel als indigenes Volk noch stärker spüren.
Y que cada año cada vez más se ve la presencia del calor y también ya se empieza a hacer secarrón la zona donde que nosotros vivimos.
Dadurch spüren wir die Hitze stärker und es führt zu weiterer Trockenheit auf unserem Gebiet.
Y el otro problema que es es la tala ilegal de las maderas de los bosques de nuestro territorio.
Das andere Problem, wie schon gesagt, ist der illegale Holzschlag auf unserem Gebiet.
Esta tala ilegal ha hecho que las comunidades nativas que no tienen título todavía aseguradas, los invasores de otros pueblos o hermanos colonos ha hecho que entren en nuestro territorio aprovechando que no estamos seguros por nuestro, que no están tituladas.
Also diese Abholzung passiert vor allem in Bereichen, wo wir noch keine gesetzlichen Titel, also noch keine Landtitel haben. Und da kommen von außen Kräfte und Menschen und holzen illegal ab.
Y el otro problema es el sembrío ilegal de la hoja de coca. Yo sé que estamos aquí presentes, tal vez hay muchos amigos que vienen de otros países, que tal vez este hoja de coca no sea un problema para ustedes, pero para nosotros como pueblo indígena es una amenaza.
Also ein großes weiteres Problem bei uns, für uns ist der illegale Anbau von Coca-Pflanzen. Wir haben hier viele Menschen aus anderen Ländern Lateinamerikas. Vielleicht ist es nicht überall so ein Thema für uns als indigenes Volk, aber sehr wohl.
Una amenaza sí, porque para poder hacer el cultivo de esta hoja de coca se tiene que talar muchos árboles para que se pueda cultivar. Por eso que como pueblo indígena es una amenaza para nosotros.
Dieser illegale Coca-Anbau geht einher mit illegaler Abholzung und das beides verstärkt sich gegenseitig und bedroht unseren Lebensraum.
Y lo más latente que hoy en día en Perú, un congresista de nuestra región Junín ha sacado una ley de la represa hidroeléctrica de Paquizapango.
Also ein Kongressabgeordneter aus unserer Region hat ein Gesetz herausgebracht, wo es um einen Staudamm geht.
Esta ley de proyecto ya se viene, ya había sido también propuesto en 2008 y gracias a los hermanos y a los aliados hemos podido parar, pero hoy en día se está volviéndose a sacar este proyecto nuevamente.
Also dieses Projekt wurde 2008 in Peru publik. Wir haben sehr dagegen gekämpft, dass dieser Staudamm nicht gebaut wird und es wurde praktisch aufgehoben. Jetzt vor kurzem wurde dieses Projekt wieder ans Licht gebracht und soll neuerlich realisiert werden.
Y esta represa es una amenaza para nosotros porque si se da o si se aprueba esta ley, ustedes ven en la imagen el lugar o la extensión que va a ser, pues no, afectada a nuestro territorio.
Also wenn dieser Gesetzesvorschlag jetzt tatsächlich ratifiziert wird, stellt es für uns eine große Bedrohung dar. Der Staudamm bedroht den gesamten Flusslauf des Río Ene.
Y como pueblo indígena estamos oponiéndonos a por esta ley que el congresista de Junín, Waldemar Cerrón, pretende pues no crear este proyecto.
Und wir sind jetzt wieder im Widerstand gegen dieses Gesetz, gegen dieses Gesetzesprojekt, weil es unsere Lebensgrundlagen bedroht.
Nos oponemos, uno es porque no nos beneficia como pueblo indígena directamente y tampoco el pueblo peruano.
Dieser Staudamm, der kommt weder uns zugute noch der peruanischen Bevölkerung.
Y lo otro es porque no hubo consulta previa con la organización CARE ni con las comunidades nativas.
Dieses Staudammprojekt wurde ohne Befragung unserer Gemeinden und ohne Einbeziehung der Organisation CARE lanciert.
Eso es los problemas actuales que tenemos hoy en día en nuestro territorio del Perú. Y por todos estos problemas también tenemos amenazas de nuestros defensores ambientales dentro de nuestra jurisdicción.
Also jetzt haben Sie bereits die hauptsächlichen Probleme, Umweltprobleme bei uns erfahren. Eine weitere Folge davon ist, dass die Aktivisten, die Umweltaktivisten, bedroht werden.
Y hoy también, o el año pasado, hemos tenido la amenaza del presidente, el que ustedes ahí ven, el presidente de la organización Ángel Pedro Valerio, ha sido criminalizado el año pasado.
Also letztes Jahr wurde unser Anführer, der Chef von CARE, stark angegriffen und kriminalisiert.
Es uno de los problemas que nos afecta como pueblo indígena, sí, como autoridades locales, comunales y asimismo también los líderes, quien pues hace lo posible para poder defender nuestros territorios.
Also das betrifft Aktivisten, das betrifft alle Führungspersönlichkeiten und alle Dorfchefs, alle Aktiven, die im Ashanika-Volk eine Aufgabe bekleiden. Also es betrifft uns alle.
Y hablando de la criminalización o de los líderes o de los defensores de los pueblos indígenas han sido amenazados y uno de los que ya no está con nosotros, los hermanos que ustedes ven en la imagen han sido pues no asesinados por los narcotraficantes, por los terroristas allá en Perú.
Ganz konkret sind zwei Aktivisten getötet worden. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie Terroristen oder Drogenhändler sind.
Eso como muchos tenemos problemas como pueblo indígena y como pueblo indígena con la organización, con los aliados, con las cooperativas, estamos haciendo acciones como para, como pueblo indígena, ¿cómo podemos nosotros frenar estos problemas?
Also jetzt so viele Probleme und Schwierigkeiten es gibt, überlegen wir uns doch, wie wir konkrete Aktionen starten können, um auf die Herausforderungen zu antworten.
Soweit Melki Uhrmann-Delgadillo. Wir haben es gehört, die Aschaninka werden bedroht vom Klimawandel, zunehmender Trockenheit, von illegaler Abholzung und illegalem Kokaanbau, von Brandrodung, Gewalt gegen UmweltaktivistInnen und nicht zuletzt von einem Staudammprojekt, das 2008 schon Thema war und nun wieder auf der Agenda steht. Ein Staudamm, der nach Aussage von Melki Uhrmann-Delgadillo den Lauf des Flusses Ene massiv verändern würde und damit den Lebensraum der Aschaninka gefährdet. Zum Schluss seines Vortrags hat Melki Uhrmann-Delgadillo angedeutet, dass sich die Aschaninka aufgrund der Vielzahl an Bedrohungen entschlossen haben, stärker aktiv zu werden. Janet Velasco-Castillo stellt als nächstes die Aktionen vor und legt dabei ihren Fokus vor allem auf Projekte von und für Frauen.
¿Qué hacemos como organización? Es buscar aliados para poder también que nos ayude. Aliados estratégicos para poder que con proyectos apoyar a nuestras comunidades.
Was machen wir? Wir suchen Verbündete, strategische Verbündete, um konkrete Projekte bei uns voranzubringen.
Dentro de ello, en tema educativo, ¿no? Como ven aquí, tenemos un pequeño proyecto que se denomina Herakana. En Aschaninka, en el castellano, se dice aquí estoy.
Also hier sehen wir ein Projekt, das heißt hier bin ich.
Sí, y entonces esto nos sirve para poder ayudar a nuestros jóvenes de los colegios de cuarto y quinto de secundaria de poder pues usar estos equipos para que puedan hacer podcasts, guiones o algunos cuentos, por ejemplo, en Aschaninka y puedan ellos también perder esa vergüenza y poder trabajar en el aula o poder dirigirse, ¿no? O poder perder
Also das ist jetzt ein Medienworkshop für unsere jungen Leute in der weiterführenden Schule, vierte, fünfte Klasse, wo sie mit den Medien vertraut gemacht werden, um eigene Podcasts oder andere Formate selber zu entwickeln, um ihre eigene Aschaninka-Kultur zu pflegen, um darüber zu sprechen, was es für sie bedeutet, um das zu dokumentieren und die Scham oder Scheu, zu diesem Volk zu gehören, auch zu verlieren. Im Gegenteil, um selbstbewusst zu werden.
Con este pequeño proyecto, hace dos años se ha implementado a dos colegios y este año se está implementando dos más.
Genau, also wir haben damit in zwei weiterführenden Schulen begonnen, letztes Jahr, und in diesem Jahr wird es an zwei weiteren Schulen durchgeführt.
Bueno, esto es de una acción que tenemos también de mujer y joven que le había hablado. Está denominado AMAN. ¿Qué quiere decir AMAN? Es Acción Mujer Aschaninka del N.
Also hier sehen wir eine Versammlung, die im Rahmen einer großen Aktion stattgefunden hat. Die Aktion heißt AMAN, das heißt Frau und junge Menschen am Rio N.
El año pasado fue nuestro primer congreso que hemos agrupado más de 100 mujeres.
Im vergangenen Jahr hat unser erster Kongress stattgefunden, wo 100 Frauen vom Ene-Fluss teilgenommen haben.
Ahí voluntariamente nuestras hermanas son más o menos 13 y la junta directiva 2. Somos 15 mujeres que vamos a trabajar con acciones.
Also, wir haben eine Gruppe von 13 Aktiven und zwei Leiterinnen gebildet. Dazu gehöre ich auch. Und da führen wir konkrete Frauenprojekte durch.
Esto nos sirve para que nuestras mujeres, hermanas, también jóvenes, puedan también fortalecer sus capacidades y así poder ellas también su participación sea efectiva. ¿no? En las comunidades, en los cargos comunales y otros espacios.
Also wichtig ist, dass die Frauen gestärkt werden, dass sie in ihren eigenen Gemeinden auch Funktionen übernehmen und dort Verantwortung übernehmen.
Como dije, ¿no? Gracias a nuestros aliados estratégicos y también gracias a Múnich, ¿no? Que nos apoyó en este proyecto para poder garantizar la participación de nuestras hermanas.
Genau, dieses Projekt wurde von Verbündeten unterstützt und auch durch Hilfe aus Unterstützung aus München.
Como ven acá, también es un programa que tenemos en tema de salud, en seguridad alimentaria.
Genau, das ist jetzt ein konkretes Projekt, Xavier. Da geht es um Frauengesundheit und um gesunde Ernährung.
Está denominado como Xavier Ashanika.
Das heißt Xavier Ashanika.
Que nos permite que tenemos contratando 4 enfermeras ashanikas para que puedan trabajar con nuestras hermanas mujeres gestantes y con niños de 0 años a 3 años.
Konkret haben wir 4 Ashanika Gesundheitsarbeiterinnen Schwestern ausgebildet und haben die jetzt in unserem Gebiet, die besonders mit Frauen rund um die Schwangerschaft mit kleinen Kindern arbeiten und auch für die Gesundheit der Kinder zwischen 0 und 3 aktiv sind.
Y estas enfermeras ashánicas vienen trabajando en los lugares o en comunidades donde que no hay puestos de salud.
Die Krankenschwestern gehen in ashánica Gemeinden, wo es keine Gesundheitspraxen gibt.
Y esto garantiza también para que nuestros niños y las madres gestantes vayan a hacerse su control en los puestos de salud y también ayudar con la alimentación en la seguridad alimentaria para disminuir la desnutrición crónica.
Also die Frauen werden unterstützt dabei, die Untersuchungen zu machen in den Gesundheitszentren und ganz wichtig ist das Thema einer gesunden Ernährung für sie und die Babys.
Sí, también una de nuestras acciones, lo que venimos trabajando en nuestra comunidad, es nuestro, en uno de los desafíos que está la economía indígena, nuestros hermanos que están ahí, hombres y mujeres, son socios de nuestra cooperativa Quemito N. Quemito quiere decir en Ashaninka o en Quemito es el cacao en castellano.
Also wir arbeiten im Bereich lokaler Wirtschaft, Förderung der lokalen Wirtschaft. Unsere Kooperative Quemito N, Quemito heißt Kakao auf Ashaninka, bietet vielen Männern und Frauen die Möglichkeit zu arbeiten und Kakao und Kaffee zu verarbeiten und die Produkte zu verkaufen und damit eben berufstätig zu sein.
Esto nos permite a que nuestras familias, ¿no? No esperen los apoyos sociales del gobierno, que ellos mismos con su esfuerzo puedan tener ingresos económicos para poder cubrir necesidades de su familia.
Das bewirkt, dass die Familie nicht von Sozialunterstützung des Staates abhängig sind, sondern selber die den Verdienst erarbeiten, um ihre Familien zu unterhalten.
Soweit Janet Velasco Castillo von der Organisation CARE. Melki Urmann Delgadillo spricht dann noch darüber, wie die Ashaninka versuchen, ihr Territorium zu schützen. Dabei werden auch GPS und Drohnen eingesetzt.
Una de las acciones que tenemos como CARE es capacitar o hacer estamos haciendo una escuela, escuela de CARE, que es una escuela de información para poder tener o para poder asegurar nuestro territorio.
Also was CARE macht, ist Menschen auszubilden mit dem Ziel, dass unser Gebiet geschützt wird. Konkrete Maßnahmen.
Que esta escuela consiste en formar jóvenes y autoridades comunales en el tema de su territorio para que ellos puedan vigilar.
Also man sieht Weiterbildungskurse für Vertreterinnen und das Ziel ist, dass wir ein Schutzsystem aufbauen für unser Gebiet.
Así como les he hablado el tema de los problemas actuales que tenemos en nuestro territorio, de estos problemas también nos presiona para que como pueblo indígena podamos tener información como pueblo indígena, cómo tenemos que organizarnos.
Also die Probleme, was auf unserem Gebiet passiert und was unser Zusammenleben, unser Leben dort bedroht, führen mit sich, dass wir die Kontrolle haben wollen, dass wir auch unser Gebiet schützen wollen.
Y como pueblo indígena tenemos un sistema que se llama Sistema de Alertas Tempranas, que es SATCARE.
Also als indigenes Volk haben wir ein Frühwarnsystem etabliert. Es heißt SATCARE.
¿Y en qué consiste este SATCARE? Consiste en que todas las amenazas que hay en las comunidades nativas se alerte lo más temprano posible que se pueda.
Das Ziel ist, dass die Bedrohungen, die von außen kommen, so früh wie möglich entdeckt werden.
Un caso ejemplo del del sembrío de la ilegal de hoja de coca.
Zum Beispiel beim illegalen Coca-Anbau.
Este sistema nos permite que este sistema se active para poder nosotros como pueblo indígena poder saber en qué situación o en qué está ubicada este problema.
Dieses System ermöglicht uns als indigenem Volk zu erkennen, wo dieser Coca-Anbau konkret passiert.
Así como Janet les había explicado de dónde estamos como comunidad CARE y el Estado.
Ja, also Janet hat schon die Beziehungen zwischen CARE und dem Staat dargestellt.
Este sistema nos ayuda de poder hacer que los problemas lleguen lo más rápido a CARE y poder hacer la incidencia ante el Estado.
Unser Frühwarnsystem macht es möglich, dass wir dokumentieren, was passiert und diese Dokumente oder diese Fälle direkt an den Staat weiterleiten.
Y este sistema está pues equipado con drones, con GPS y agradecemos también a Munich porque gracias a ello hemos tenido pues no tener estos equipos.
Genau, also wir arbeiten mit Drohnen, mit GPS, mit Geräten, um unser Gebiet im Blick zu halten und das haben wir auch durch Unterstützung aus München finanziert.
Y una de las de lo más importantes para poder nosotros asegurar nuestro territorio es la georreferenciación.
Was für uns ganz wichtig ist, ist die Kartierung unserer Gebiete, also die Vermessung und Dokumentierung.
Esta georreferenciación consiste en que todas las comunidades nativas se titule con una georreferenciación que tenga sus coordenadas para que cualquier invasor no pueda entrar en nuestro territorio.
Also das ist die Grundlage dafür, dass die Gebiete dokumentiert und gesichert sind und auch Angriffe von außen dokumentiert werden können, bewiesen werden können.
Y así poder también evitar que estos problemas actuales que nos vienen pues atacando como pueblo indígena no se llegue a largo plazo.
Und auch zu verhindern, dass diese Angriffe also ständig sich wiederholen.
Y uno de nuestros desafíos que tenemos al 2030 es que todas las comunidades nativas de la cuenca del río N estén al 100% georreferenciadas.
In unserer Strategie 2030 ist ein wichtiges Ziel, dass unser gesamtes Territorium kartiert und anerkannt ist.
Y este año 2025 tenemos 9 comunidades que van a ser georreferenciadas. Gracias a los aliados que tenemos y también a las cooperaciones internacionales.
Also in diesem Jahr wollen wir weitere 9 Dorfgebiete kartieren, dokumentieren mit der Unterstützung von Deutschland.
Como les decía, esta georreferenciación nos va a permitir a nosotros como pueblo indígena asegurar para poder frenar el cambio climático que nos afecta a todos.
Diese Kartierung hilft uns auch, gegen den Klimawandel vorzugehen und die ganzen klimaschädlichen Aktionen einzudämmen.
Y uno de los desafíos también que tenemos, como al inicio les he presentado un problema de la reforestación y también de los incendios.
Also die Probleme, die ich zu Beginn geschildert habe, mit der Abholzung und den Waldbränden.
Que este año 2025 tenemos 2 comunidades donde que se van a reforestar o restaurar los árboles que han sido el año pasado pues incendiadas y este año tenemos un propósito de poder restaurar.
Also wir haben konkret in diesem Jahr in 2 Gemeinden große Aufforstungsprojekte initiiert, um eben die Abholzung wieder zu kompensieren.
Das war Melky Urman Delgadillo und vorher hörten wir Janet Velasco Castillo vom indigenen Volk der Ashaninka im peruanischen Regenwald. Beide leben am Fluss Ene im Amazonasgebiet und vertreten die Organisation CARE, Central Ashaninka del Rio Ene. Das ist der Zusammenschluss von 45 Ashaninka-Gemeinden am Fluss Ene. Im Rahmen der Klimapartnerschaft der Stadt München mit den Ashaninka waren beide nach München gekommen, um ihre Anliegen zu schildern und das anzusprechen, was ihre Lebensweise und den Regenwald bedroht. Übersetzerin war Friederike Goschenhofer. Und organisiert wurde die Veranstaltung, die am 14. Mai in der Seidelvilla stattgefunden hat, vom Nord-Süd-Forum München, vom Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München, Protect the Planet und München global engagiert. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen, fairer Handel, solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.